Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen bei einer neuen Folge der Freiwillige Filmkontrolle, dem Film- und Serienpodcast von Rolling Stone. Wir beginnen heute mit einer neuen Reihe, nämlich den besten Konzert- und Musikfilm aller Zeiten. Ich habe einen ausgesucht, von dem ich gehofft habe, dass er Arne gefällt. Tut er auch, also besprechen wir den heute. Der nächste wird von ihm ausgesucht, nämlich Pink Floyd Live at Pompeii von 1972. Und dieser Film, habe ich gelesen, war so gedacht als eine Reaktion auf Musikfilme und Dokus wie Woodstock und Gimme Shelter, die sich sehr darum gedreht haben, auch Publikumsreaktionen zu zeigen, weshalb hier beschlossen wurde, von Pink Floyd in einem ganz leeren Amphitheater, ich glaube in der Nähe von Sizilien, da hätte ich mich ein bisschen besser informieren müssen, auf jeden Fall in Italien aufzutreten.
Ja, nämlich Pompeji.
Stimmt.
Man sieht auch,
dass sie nur dort sein kann, ja,
du hast ja, recht. Antike Statuen, man sieht den Eingang zu dem Amphitheater, man sieht Lavaströme. Es ist natürlich ein Film, der sehr der Zeit geschuldet ist, von einem englischen Regisseur, der die Idee hatte und den Film realisiert hat. Man sieht die Aufbauten, also man die Kameraleute und die kleinen, einen kurzen Schienenstrang für die Kamera. Man sieht das Equipment, man sieht die Verstärker, man sieht die großen Boxen, auf denen hinten steht Pink Floyd London. Und im Übrigen treten die Musiker bei Echos jedenfalls und zum Teil mit nacktem Oberkörper auf. Also Richard Wright spielt mit nacktem Oberkörper seine Keyboards und David Gilmour mit nacktem Oberkörper seine Gitarre. Und Roger Waters schon damals in Schwarz gekleidet, genau wie heute.
Ja, das ist mir auch aufgefallen. Und im Grunde genommen ist es ja ein sehr tolles Tourismusvideo für die Region, dass man, weil ich nämlich gelesen habe, dass ein Großteil des Films unabhängig von Londoner Studioaufnahmen dort in Pompeji Anfang Oktober gedreht wurde, dass man da noch so rumlaufen kann. Das ist ja der Wahnsinn.
Ja, es muss ja heiß gewesen sein. Also man sieht es diesen sehr dünnen Männern an, die mitten in der Sonne standen, in der Mitte des Amphitheaters und zusätzlich waren Scheinwerfer eingeschaltet. Also man sieht die Flutlichtanlage im Hintergrund, musste zusätzlich ausgeleuchtet werden. Es ist etwas schade, dass die Songs nicht im Zusammenhang gespielt werden und nicht alle zur selben Zeit, sondern man sieht sowohl Studioaufnahmen als auch Aufnahmen, die in dem Amphitheater an einem anderen Tag gemacht wurden. Man sieht es auch daran, dass der Richard Wright keinen Bart hat. Also da muss eine ganze Weile dazwischen gewesen sein.
Ja, ich fand es auch sehr unglücklich, dass man einen der besten Songs, den sie gemacht haben, nämlich Echoes, natürlich aus dramaturgischen Gründen zweigeteilt hat, weil das so Bookends-artig sein soll, am Anfang zu spielen und am Ende. Aber dieses Lied gewinnt ja gerade dadurch, dass es durch das Signal anfängt, dann durch den Gesang von Gilmour und hier Waters angetragen wird, dann natürlich die klassische Instrumentalpassage von Floyd und am Ende sich wieder vor dem Mikro fangen. Und dass es so zweigeteilt wurde, das fand ich irgendwie auch sehr ungünstig.
Ja, also eigentlich dramaturgisch zwar sinnvoll, aber du hast recht, man möchte das Stück im Zusammenhang hören. Ich glaube, insgesamt ist es 18 Minuten lang, ich weiß nicht mehr genau. Außerdem werden gespielt Careful with an X, Eugene, A Saucer Full of Secrets, etwas lärmig und dann sehr schön One of These Days.
Thank you.
Insgesamt ist der Film 1 Stunde lang. Man sieht auch Lavaströme und Explosionen, so ähnlich wie in einem späteren Dokumentarfilm von Werner Herzog. Das wurde noch dazwischen geschnitten und dann gibt es so allerlei Spirenzien und so Schnittzeug, wie man es vom Beat Club aus der Zeit kennt. Co-Produzent war übrigens der Bayerische Rundfunk. Auch die Deutschen waren daran beteiligt, ein belgischer Sender und eine englische Firma.
Ich habe aber, weil du gerade von Lava gesprochen hast, das sind ja eigentlich, also es werden diese Einblendungen gezeigt, die so ein bisschen der Aufwertung der Kulisse anscheinend auch dienen soll. Was natürlich ein bisschen blöd ist, weil es ja diese Art Kulisse dort gar nicht gegeben hat, diese Fantasy-Kulissen. Ne? Ich habe dann irgendwie auch daran gedacht, es werden ja auch gegen Ende dann auch Säulen dort eingeblendet, diese klassischen römischen Säulen. Wenn die dazwischen hergespielt oder gelaufen wären, hätte ich es ja fast ein bisschen interessanter gefunden. Ne? Es gibt ja diese Gebirgswanderungen, in denen alle vier gezeigt werden im Gänsemarsch. Das war so klassisches 70er-Jahre-Material, das so gezeigt wird, wenn man auf Wanderungen geht. Ne?
Ja, also einen dramaturgischen Zweck hat das ja eigentlich nicht. Man sieht ja bloß, wie sie ziellos über die Hügel da wandern. Ne? Das soll
Ja.
wohl das Bukolische sein, ne? Die sozusagen die Hirtenerzählung. Aber man sieht eindeutig, dass sie gar kein Ziel haben, sondern dann nur etwas über die Hügel in der Landschaft flanieren. Aber so ist der Film etwas unentschlossen, insofern, als er eben nicht bloß das Konzert zeigt, sich nicht nur auf die Musik konzentriert, aber andererseits nichts zu erzählen hat. Die Musiker sprechen nicht, sie äußern sich nicht, es gibt keine Inserts. Man erfährt nichts über den Hintergrund, man sieht auch nicht den Transport des Equipments. Das muss ja sehr 1972 auch sehr schwierig gewesen sein, all dieses Zeug von London da hinzuschaffen, denn das ist ja eine ziemlich unzugängliche Gegend. Achso, und es gibt übrigens auch diese berühmten Rauchschwaden, die da aus dem Boden kommen, von den unter, also diese Lava, ne, nicht Lava, sondern
Geysir-mäßig.
Rauchschwaden, ja, so wie Geysire. Das kann man genauso an der Stätte sehen in einem Film von Roberto Rossellini, Reise in Italien mit Ingrid Bergman. Da zeigt ein Touristikführer ihr, wenn man die Hand in diesen Rauch steckt, dann kommt immer noch mehr Rauch. Und sie ist zwar fasziniert, aber findet das auch gespenstisch und flieht dann von der Stätte, weil das ihr unangenehme Gefühle bereitet.
Warum haben denn eigentlich Pink Floyd ihre Lieder immer in so alte historische Kontexte gesetzt? Sie sind ja auch von den Pyramiden aufgetreten, hier sind sie halt in dem Amphitheater aufgetreten. Gab es so eine automatische Verbindung der Songwriter zu denken, dass ein Epos, das ihre Lieder da schon damals schon dargestellt haben, automatisch zu verbinden sei mit einer historischen Betrachtung? Weil im Grunde genommen ist ja. Man kann über Echos sagen, okay, ein Amphitheater liefert die Echos und so weiter, was jetzt ein bisschen sehr kurz gedacht wäre. Aber was ist eigentlich der Grund dafür, dass die unbedingt so historisch immer wirksam sein wollten?
Naja, ich glaube, sie haben das Monumentale ihrer Songs natürlich erkannt, ne? Nicht nur was die Ausbreitung der Lieder anlangt, sondern auch insgesamt bombastische und ornamentale Anlage. Roger Waters haut einmal auf einen riesigen Gong. Das wurde später von The Police übrigens wieder aufgenommen. Du wirst mir genau sagen können, bei welcher Tournee, bei einer der letzten, glaube ich. Ich meine,
Ja, also den Gong hatte Stuart Copeland, den hatte er schon
hatte.
ab der Ghost in the Machine Tour, ne,
Ja.
82. Und den hat er nachher auch beibehalten.
Ja. Ja, und hier schlägt also Roger Waters an einem zusätzlichen Schlagzeug, bei Source of All of Secrets, glaube ich, neben Nick Mason, haut er auf einem Schlagzeug rum und da ist auch der riesige Gong dann im Hintergrund. Und man sieht, welche Lust es ihm bereitet hat, bei Source of All of Secrets mal so richtig auf die Pauke zu hauen. Und dieses Gefühl hat er ja bis heute fortgesetzt. Er haut ja immer zu auf die Pauke, während David Gilmour ruhig seine Gitarre spielt.
Wobei ich ja finde, das Erstaunliche an der Regie ist, wenn man die Band nicht kennen würde und sich fragen müsste, wer von denen der Anführer ist, dann würde man anhand der Schnittauswahl eigentlich immer auf David Gilmour kommen. Und als zweites wahrscheinlich am ehesten auch auf Nick Mason, der sehr, sehr häufig am Schlagzeug gezeigt wird. Rick Wright ist sehr ungünstig gefilmt, man sieht ihn fast nur von der Seite. Und Roger Waters ist, also der kommt mir da nicht wie der Lieder vor. Der wird am seltensten gezeigt, am ehesten auch dann, wenn er singt. Ne? Er hat ja auch sehr markanten Schrei und das Flüstern, das er immer noch bis heute beibehalten hat. Oder heute flüstert er fast nur noch. Aber wenn man als Nicht-Pink Floyd-Fan da rangeht, würde man denken, David Gilmour hält das alles zusammen.
Ja, also Waters ist natürlich der Bassist und eine Rolle mit der mit fortschreitender Zeit immer weniger richtig zufrieden war.
Hat er es
Und
nicht am Anfang das ausgesucht, den Bass, oder wurde ihm das
ja,
zugeschrieben?
hat er, hat er.
Mhm.
Man weiß auch nicht, in welchem Maße er überhaupt Gitarre spielen kann. Also da war natürlich zunächst Syd Barrett und 1970 kam dann David Gilmour. Und David Gilmour ist ja ein hochbegabter Gitarrist und wird möglicherweise sogar immer noch etwas unterschätzt. Und in einer Dokumentation wurde Gilmour befragt und hat auch sein berühmtes Gitarrenmotiv von Shine On You Crazy Diamond gespielt und also vorgeführt, mehr oder weniger, wie er auf die Idee gekommen ist und aus welchen Tönen dieses markante Motiv besteht. Na, jedenfalls, und der Interviewer insinuiert mehr oder weniger, na, der Syd Barrett, der war ja unglaublich genial und der hat ja originellere Songs geschrieben und war möglicherweise sogar der bessere Gitarrist. Und da merkt man, dass Gilmour etwas indigniert ist. Er sagt aber nichts und führt dann dieses Gitarrenmotiv vor. Und es ist natürlich immer der Schatten von Syd Barrett über der Band, der Fragesteller in dieser Dokumentation. Über Dark Side und Wish You Were Here. Lässt auch durchblicken, dass er Roger Waters Talent zum Komponieren nicht sehr hoch einschätzt. Und dann sagt Waters, der es natürlich gemerkt hat, naja, also Syd hat für die erste Platte die meisten Songs komponiert, aber schon auf Source of All of Secrets habe ich einige Songs geschrieben.
Wie ist denn die Band eigentlich generell vom Status 1972 gewesen? Es war ja ein Jahr vor The Dark Side of the Moon. Und wie man ja wusste oder nachlesen konnte, war diese Band zumindest optisch für den Leuten gar nicht bekannt. Die sind oft verschwunden hinter der Bühne, hinter ihren Effekten oder haben mit dem Rücken zum Publikum gespielt, hatten die Haare im Gesicht, alles war sehr dunkel gehalten. Diese Hinwendung zur Stadionband mit den ganzen aufblasbaren Schweinen und so weiter, das kam ja eigentlich auch erst Mitte der 70er. War dieser Film dann nicht einfach auch ein gutes Vehikel, diese Band überhaupt zum ersten Mal zu sehen?
Ja, natürlich. So war es wahrscheinlich auch gedacht. Damals gab es ja eigentlich nur das Fernsehen, um eine Band bekannt zu machen, wenn nicht durch die Tourneen selbst. Und dazu hatten sie wenig Lust, ne? Also sie haben natürlich viel mehr Tourneen gemacht als dann nach Wish You Were Here. Und haben ja trotz der großartigen Inszenierung auch The Wall gar nicht oft aufgeführt.
Stimmt, die haben, glaube ich, 20 Konzerte gegeben und von
Ja.
denen waren 8 in Dortmund, ne?
Ja.
Westfalenhalle, da haben sie so eine Residenz gemacht, ne?
Ja, das war
1980.
natürlich auch zu umständlich, um mit dem ganzen Kram durch die Lande zu ziehen. Und das war ja damals so ziemlich einzigartig, eine so riesige Show mit solchem Aufwand. Natürlich hatten sie dann das Geld, also nach Dark Side hatten sie sehr viel Geld. Das war 1972 noch nicht, obwohl sie ja schon immerhin 6 Platten gemacht hat.
Immer wieder fasziniert davon, wie viele LPs Bands damals pro Jahr herausgebracht haben. Und ich glaube, die aktuelle Platte da von Pink Floyd war ja wahrscheinlich Amalgama, ne? Oder
Ja, es war, glaube
Some
ich,
Hard
ein,
Mother. Oder ich,
ja,
aber
1970 und dann haben sie zwei Soundtracks, glaube ich, gemacht.
ja, aber ich meine, ist es eigentlich, wenn man sich da mal die Tracklisten anguckt und die Songlängen, dann wird einem auch klar, warum man so viele Alben machen konnten, weil man nämlich oft nur 5 oder 6 Lieder pro LP draufpacken konnte aufgrund ihrer Länge. David Bowie hat das ja auch so gemacht, ne? Young Americans 8 Songs, Station to Station 6 Songs. So ist auch dieser hohe Output auch begründbar, wo man damals mindestens ein Album pro Jahr gemacht hat. Ist es eigentlich einfacher, wenige, aber dafür sehr lange Songs aufzunehmen, oder ist es eher einfacher, verschiedene und dafür kurze Songs zu machen?
Das weiß ich nicht. Ich glaube, Pink Floyd hatten nicht das Talent, kurze Stücke zu schreiben. Haben sie auch praktisch nie gemacht. Also Waters hat später kürzere Songs für The Wall geschrieben, aber die entscheidenden Platten haben doch erhebliche Längen, wobei auf Dark Side natürlich auch Stücke in konventioneller Länge sind, Time zum Beispiel. Aber The Great Gig in the Sky ist um einiges länger und sehr ungewöhnlich eingerichtet. Dazwischen immer die Stimmen und Stimmen von Passanten und eben experimentelle Geräusche. Aus Dark Side sollte ja eigentlich eine Platte bestehend aus Kücheninstrumenten, Küchenbesteck und Küchengeräten werden. Teile davon sind enthalten und immer diese Gelenkstücke, die kennzeichnend sind für Pink Floyd. Aber so den Pop-Song haben sie ja eigentlich nie geschrieben.
Der irdische Stress von Dark Side of the Moon, also der Reisestress, den man ja hört durch das atemlose Gerenne, die vielen Stimmen, die man hört, das steht ja alles so ein bisschen im Gegenspruch zum eigentlich viel populären Image des Albums, von dem man ja an, das handelt sich einfach um die Erkundung des Weltalls oder so. Das ist eigentlich das größte Missverständnis, dass man vom Albumtitel her wahrscheinlich denken muss, dass es ein Album ist, das irgendwie in Space Age gepasst hat, aber sich halt psychische Krankheiten gedreht hat von Syd Barrett oder halt darum, wie man halt mit dem Ruhm nicht mehr klarkommt. Money.
Ja. Ja, also die Pointe bei dem Plattentitel ist ja, There is no dark side of the moon. Und ja, das ist eigentlich das grundlegende Missverständnis oder der Fehler bei dem Plattentitel, ne? Der so schön poetisch klingt, aber es gibt keine dunkle Seite des Mondes.
Ja, vielleicht kann ich zum Abschluss von dir nochmal erfahren, wer dein Lieblings-Pink Floyd-Musiker ist und warum.
Ja, ist schon David Gilmour. Also mittlerweile hat Roger Waters natürlich einen katastrophalen Neumund. Zweifellos eine sehr interessante Figur, während David Gilmour als Erzähler nicht so faszinierend ist, aber was er mit der Gitarre erzählt, ist natürlich überragend. Und der ist halt auch ein sehr souveräner und stiller Mann. Über Richard Wright weiß ich wenig. Er hat da sogar einige Soloplatten gemacht und Mason ist ja heute mit seiner Band unterwegs und spielt die frühen Platten. Ich glaube, hier heißt es House of Full of Secrets.
Ja, die Band heißt so. Ich bin ja immer so begeistert von David Gilmour, dass er nie in die Versuchung geraten ist, obwohl er ein Rockstar ist, sich Haare einpflanzen zu lassen auf dem Kopf,
Ja.
sondern immer so rumgerannt ist, wie er ist. Es gibt so ein Video, das fand ich ganz interessant. Das ist, ich weiß nicht, ob das vor Live Aid, also der Zahl 8 2005, als die Reunion stattfand, vorher oder hinterher gedreht wurde. Man kann das auf YouTube auch sehen, wie übrigens Pompeii auch, wie die beiden sich zufällig mal bei Aufnahmen in London begegnet sind. Schon zu einer Zeit, wo sie wenig miteinander gesprochen haben, also mindestens in den Nullerjahren, und sich dann so ein bisschen scheu die Hand gegeben haben. Waters ist ja nochmal auffallend größer als David Gilmour, das sieht man da auch nochmal. Und wie die beiden sich nochmal versucht haben, so anzunähern. Ne? Die haben ja irgendwie auch schon, was ich mal gehört habe, bei den Proben zu Live Aid ein nicht ganz einfaches Verhältnis gehabt, als es ums Rehearsal ging und Waters halt Arrangement, Anordnungen an die Band halt weitergeben wollte und Gilmour ihn dann halt mal zurechtweisen musste und gesagt hat, okay, das ist nicht mehr deine Band. Wir finden es toll,
Ja.
dass du mitmachst, war auch deine Initiative, aber wir müssen schon irgendwie nach den gemeinsamen Regeln spielen, ne?
Ja, also wir sprechen von Live 8, ich glaube
Ja.
2007, als sie nochmal zusammenkamen.
Fünf.
Ja, und bei der Gelegenheit, das hat Dave Gilmour später erzählt, wollte Waters eigentlich Another Brick in the Wall spielen und ein anderes Stück. Und da sagte Gilmour, ich glaube nicht, dass das so passend ist. Wenn wir hier eine Mauer hochziehen, sollten wir doch besser ein anderes Stück spielen. Time haben sie denn gespielt?
Ja, beziehungsweise sie haben die haben den Zusammenschnitt gemacht aus Breathe und Time, ne? Was ja auf Platte auch die gleichen Elementen hat.
Ja.
Ja, die Setlist-Geschichten sind immer interessant, ne? Also die hatten irgendwie 20 Minuten Zeit und die einzige Bedingung, die denen gestellt wurde, oder die denen gesagt wurde, ist, sie sind ja als Vorletzten aufgetreten, dass McCartney für das Ende halt gesetzt ist. Den kann man nicht überbieten, ne? Als Headliner. Und 2005 war ja so eine Zeit vor den sozialen Medien, also vor der Macht von Facebook oder anderen schnellen Infokanälen. Und das wurde schon relativ früh gemunkelt, dass die eine Reunion haben würden, aber dass sie dann tatsächlich dort auftreten. Das hat man an dem Abend dann auch erst erfahren, auch in der Übertragung, als dieses Intro mit dem Dark Side of the Moon Herzschlag so losging, ne? Und diesen
Ja.
Publikumsstimmen. Da wusste man erst, okay, jetzt passiert das tatsächlich, ne?
Aber am Ende muss immer Hey Jude von McCartney kommen.
Ja, der lässt sich das nicht wegnehmen. Ne? Also das war, ich glaube, vor Pink Floyd ist dann Madonna aufgetreten und Robbie Williams. So war die Hierarchie da. So war die Hackordnung an dem Abend.
Ja, das wird nun alles nicht mehr sein.
Ja, solche Festivals wird es wahrscheinlich nie wieder geben.
Ja, und Pink Floyd werden auch nicht mehr auftreten.
Nee. Jetzt geht's eh nicht mehr. Jetzt ist ja auch Rick Wright ja auch tot. Das werden sie nur sehr günstig und 2 gegen 1 heißt es jetzt, was ja immer die Veröffentlichungspolitik der Reissues so ein bisschen erschwert.
Ja, eine Kleinigkeit noch in eigener Sache. Rolling Stone gibt es jetzt auch bei WhatsApp. Dort könnt ihr unseren aktuellen News lesen, sozusagen auch mit uns interagieren und nicht zu vergessen, der Rolling Stone Podcast FFK, den gibt es natürlich auch auf WhatsApp. Also wir freuen uns dort auf eure rege Teilnahme und bis bald.
Ja, gut. Dann danke für euch fürs Zuhören. Das war Pink Floyd Live at Pompeii.
Ja.
Was wir als nächstes besprechen, wissen wir noch nicht. Das sucht auf jeden Fall Ada aus.
Ja, Stop Making Sense von Talking
Ah,
Heads.
dann haben wir es. Gut, dann machen wir als
Ja.
nächstes Not Making Sense. So sieht's aus.
Vielen Dank. Bis
Bis
bald.
denn. Tschüss.